besser wird's nicht. Selbstzweifler trifft Strichzeichner.
Herzlich willkommen zu Besser wird's nicht, dem Podcast, der unser Plan B ist, wenn es mit den Büchern und den Filmen und Serien vielleicht irgendwann mal nicht mehr so funktioniert. Ja, Oliver, schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch wünschen darf, aber ich denke schon.
Doch, ich glaube deswegen auch, weil wir zum ersten Mal dieses Jahr zusammenkommen. Euch ist es wahrscheinlich allen aufgefallen oder vielleicht auch keinem, dass wir eine Woche ausgesetzt haben. Aus persönlichen Gründen, weil wir Regenerationszeit gebraucht haben nach diesem berauschenden Fest an Silvester. Hast du es krachen lassen?
Ja, an Silvester lasse ich es immer wahnsinnig krachen. Also ich habe hier mit Wunderkerzen habe ich die ganze Nachbarschaft in Aufruhr versetzt.
Ja.
Wir gehen ja immer nachmittags raus mit dem Kinderfeuerwerk meines Sohnes, damit er dann so ein bisschen Rambazamba da noch hat.
Mhm.
Und ansonsten hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass Silvester für uns ein bisschen überschätzt ist. Mein Sohn ist aber zum ersten Mal bis 0 Uhr wach geblieben. Also für den war es ein ganz krasses Highlight, also dass er das geschafft hat.
Da war der nächste Tag aber am Arsch dann.
Ja, er war verkatert. Ja, er saß hier mit so Bartstoppeln und hat so in seinen Kaffee schweigend gestarrt. Ja, so war das.
Ich war auch sehr brav, würde ich sagen, was bei mir auf dem Land jetzt nicht so wahnsinnig schwer ist, aber mich hat Silvester auch nicht dazu bewegt, jetzt in die Stadt zu fahren und ich weiß es nicht. Am Schluss ist es ja dann doch irgendwie ein Tag wie jeder andere.
Das sehe ich genauso. Und wenn man mit großen Hoffnungen ins neue Jahr gestartet ist, dann hat man auch relativ bald einen Reality-Check erhalten.
Ich muss dazu sagen, ich habe es trotzdem sehr, sehr charmant, in unglaublich charmanter Begleitung verbracht. Und wir haben toll französisch gekocht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Moules frites gemacht. Und es gab leckere Sachen zu essen und zu trinken. Also es war, schöner hätte es nicht sein können. Das wollte ich damit sagen.
Ich weiß gar nicht, was Moules frites ist, ehrlich gesagt.
Ach, du Banause, ey. Muscheln mit Pommes frites, ein französisches Nationalgericht, würde ich sagen.
Ah, ja, das klingt sehr, sehr gut. Das klingt gut. Das werde ich dann vielleicht auch mal in den Thermomix werfen. Ist bei euch auch Schneechaos?
Ja, ich bin gerade in einem Hotel am Bodensee und da ist auch sehr viel Schnee, aber es ist wohl, ich glaube, man soll die nächsten 2 Tage nicht rausgehen, habe ich gehört.
Ja, also bei uns wird auch davon abgeraten.
Nee, wobei wir ja ein bisschen vorher die Aufnahme machen. Also ich weiß ja nicht, wie es an dem Tag sein wird mit dem Schneegestöber.
Ach so.
Und mit wenn ihr den
Stimmt.
Podcast hört.
Es ist bei dir auch Frühlingseinbruch. Wir müssen jetzt einfach verschiedene Varianten durchsprechen und dann einfach die wählen, die dann passt an den jeweiligen Tag. Ja, ist auch Apokalypse. Mhm. Naja, wie auch immer. Also bei uns liegt Schnee oder es liegt kein Schnee, aber falls Schnee liegen würde, wäre es ganz schön viel Schnee. Mist, das war einfach mein Geplänkelthema für jetzt und jetzt hast du das so torpediert. Jetzt müssen wir wohl oder übel über irgendwas anderes sprechen, also einen Zwinker-Zwinker-Plan B hervorziehen.
Ja, wir haben ja dafür Sorge getragen, für unseren, damit unser Plan B auch weiter, unser Plan A weitergeht. Gott, wir sind aber auch ein bisschen, wir müssen erst wieder reinkommen. Also wir sind ja echt ganz schön, wir huddeln ja irgendwie durch die Gegend gerade.
Ich hätte nicht trinken sollen, ja.
Nee, ich meine, wir hatten ja einen Grund zu feiern, hatten wir schon diese Woche, weil wir gemeinsam unser Buch ausgepackt haben, was wir jetzt gerade in den Händen hielten und das jetzt da ist. Mhm. Und das ist schön. In dieser, natürlich darf man das alles nicht vergleichen, aber das Jahr hat bei mir echt schon wirklich turbulent angefangen. Und das war weltweit so oder so. Aber das war jetzt wirklich ein Grund zur Freude.
Ja, sehe ich genauso. Also ich schaue gerade jetzt auf diesen wunderschönen Einband. Ich blätter jetzt gerade mal so durch. Ha, fühlt sich toll an.
Ja, sehr gut.
Das Lesebändchen.
In ein paar Tagen werden wir tatsächlich auch zusammen auf der Bühne stehen. Da bin ich auch schon ganz schön, ehrlich gesagt, ein bisschen nervös, weil ich bin es normalerweise gewohnt, mehr zu proben. Also es wird ein aufregendes Erlebnis für uns wie für den Zuschauer.
Das sehe ich auch so. Also ich kann sagen, die Leute, die relativ zum Ende der Tour hin dabei sein werden, die haben auf jeden Fall das große losgezogen.
Oder wir sind total verstritten und reden gar nicht mehr miteinander. Das kann natürlich auch sein, dass wir total verstritten sind.
Ja, das stimmt natürlich. Wir sitzen halt relativ viel zusammen im Auto.
Ja, mal gucken, ob das dann auch tatsächlich so wird. Vielleicht sitzen wir auch gar nicht mehr zusammen im Auto, sondern du sitzt in irgendeiner Regional, im Regionalexpress und ich lasse mich weiterhin von unserem Chauffeur durch die Gegend fahren.
Ja, ich hatte auch so ein bisschen Kopfkino, dass du mich irgendwie an irgendeiner Raststätte aus dem Nightliner wirst.
Ja.
Weil du.
So einen lausigen Hund.
Genau. Ja. Weil du das einfach nicht mehr ertragen kannst, was dieser Typ so von sich gibt. Und dass wir dann halt nur noch über unsere Anwälte kommunizieren. Aber naja, gut, zumindest für die Bühne können wir dann gute Miene zum bösen Spiel machen.
Das wäre nicht das erste Mal, also mal den Teufel nicht an die Wand.
Ja, wie die Rolling Stones oder was weiß ich. Welche Bands schon viel zu lange zusammen sind. Wir machen das alles im Zeitraffer miteinander durch.
No.
Und ich werde dann irgendwann in der großen Enthüllungsdoku über dich, werde ich dann zu denjenigen zählen, die da interviewt werden. Es ist ja jetzt gerade so eine Doku zu Chevy Chase rausgekommen.
Ich weiß noch nicht mehr, wer das ist.
Hier dieser Familienvater von Schöne Bescherung, von den Griswolds, kennst du das zufällig? Das ist so ein Weihnachtsfilm, der für viele Leute so eine Tradition darstellt.
Okay.
So eine Familie, so eine leicht dysfunktionale Familie, die allerlei lustige Dinge zu Weihnachten erlebt. Und er ist der Familienvater. Und der Schauspieler, der ihn darstellt, Chevy Chase, der ist eine legendäre Diva.
Mhm.
Der es sich noch mit allen verscherzt hat. Der hat in den 90ern mal mit John Carpenter zusammengedreht. Und John Carpenter hat danach also wirklich ernsthaft erwogen, aus dem Filmbusiness auszusteigen.
Okay.
Also im Prinzip so ein bisschen wie der amerikanische Klaus Kinski, dem man es vielleicht aber nicht auf den ersten Blick zutrauen würde, dass er so drauf ist. Naja, an die Enthüllungsdoku musste ich jetzt gerade denken.
Ja. Ja, oder du schreibst dann ja vielleicht auch schon an meinem Nachruf, weil ich ja jetzt auch 50 werde, ne? Also ist ja, viel Zeit ist ja nicht mehr.
Ja, stimmt. Ja, das ist ja so, viele, viele Nachrichtenformate haben ja den Nachruf schon fertig produziert in der Schublade.
Ich glaube, bei mir fangen sie jetzt auch bald an zu tippen, wahrscheinlich. Bei mir fangen sie auch schon an bald.
Ja, das ist die Frage, ne? Wie, haben da bestimmte Richtlinien wahrscheinlich in den Redaktionen. Und die Frage ist, ab welchem Alter dann was vorrätig sein muss.
Genau.
Ich werde wahrscheinlich nur in der Regionalpresse irgendwo auftauchen. So in Krefeld wird darüber berichtet werden. Aber bei dir sehe ich durchaus auch eine Tagesschau-Meldung.
Ja, das ist ja oft so, dass wenn über irgendjemand gesagt wird, TV-Star so und so, da zucke ich ja innerlich zusammen. Mhm. Weil man ist ja meistens TV-Star, wenn man gerade verstorben ist. Also es kann dann auch sein, dass jahrzehntelang kein Hahn mehr nach einem gekräht hat. Aber dann ist man noch, ein Tag ist man dann nochmal TV-Star in der Presse.
Da will ich noch was anderes vorschlagen. Der Große als Bezeichnung. Mhm. Der Große Oliver Vnuk.
Volksschauspieler.
Also das sind dann Volksschauspieler.
Ja. Aber jetzt lass
Vater
mal,
der Nation.
Ja, jetzt lass mal nicht über sowas reden. Nicht, dass man da auch irgendwie welche bösen Geister beschwört. Also ich habe noch vor, dass mein Nachruf muss noch mindestens 40 Jahre auf mich warten. Sag mal, ist dein Kind nicht in der Schule?
Warum fragst du?
Na, weil ich gerade lese in der Zeitung hier, Hamburg im Eisnahmezustand, alle Schulen geschlossen.
Eisnahmezustand?
Im Eisnahmezustand.
Ich bin empörter über dieses Wort als über den Zustand selber, wenn ich das so höre.
Nicht, dass dein Kind irgendwie jetzt am Gehsteig sitzt und weint, weil du irgendwie statt ans Telefon zu gehen einen Podcast machst.
Gut, ich hab ihm halt eine SMS geschickt und gesagt, dass es noch ein bisschen dauert.
Er soll ins Kaufhaus gehen.
Kinder, ins Kaufhaus, genau, der soll ins KDW ein bisschen schauen, wie viel die Austern derzeit kosten. Wir sind zu Fuß 10 Minuten von der Schule entfernt und er hat gutes Schuhwerk.
Okay, naja, was
und
will er mehr?
Ich habe mich letztens mit einer Mutter, mit einer anderen Mutter aus dieser besagten Schulklasse unterhalten, die sagte, dass sie in Sibirien aufgewachsen ist.
Mhm.
Und die musste halt wirklich durch hüfthohen Schnee immer so einen Berg hochlaufen bei minus 30 Grad, wenn sie zur Schule musste. Also im Prinzip das, was unsere Eltern uns immer so erzählen. Ne? Ich musste damals noch mit Blei in den Schuhen kilometerweit zur Schule laufen. Das hat sie wohl tatsächlich erlebt.
Das hast du deinem Kind erzählt, oder?
Das hat sie mir erzählt und ich werde es meinem Kind vorhalten, sobald er anfängt, sich zu beschweren.
Ja.
Und die Mutter von.
Ich würde gar nicht die Mutter sagen. Ich würde die Geschichte mir selber aneignen.
Ach so, wie alle anderen Eltern das auch machen.
Genau, wie ich damals in Sibirien den Hügel hochlaufen musste. Du hast keine Ahnung. Genau.
Ja, ja. Aber sie konnte dann mit dem Schlitten wieder zurückfahren. Das war dann die Kehrseite der Medaille. Naja, aber vielleicht ist ja jetzt auch schon wieder gutes Wetter.
Ja.
Und ich habe meinen Sohn in kurzer Hose zur Schule geschickt.
Das kann alles
sein. Wer weiß. Zutreffendes bitte ankreuzen. Naja, gibt es denn sonst noch was zu berichten aus deinem Leben?
Oh, ja, eine Menge, aber nicht jetzt in diesem Moment, sonst fange ich wieder an zu weinen. Nein, auf was ich mich tatsächlich freue, ist, dass ich jetzt wieder im Arbeitsmodus bin. Ich finde, wir haben noch viel zu viele Feiertage und viel zu wenig zu feiern. Also es ist, ich freue mich, dass ich
die Geburt jetzt, des Heilands?
Ja, natürlich, aber das hättest du jetzt auch einen Tag getan und musst ja nicht gleich drei und so. Das nimmt sich auch ein bisschen wichtig. Ich bin jetzt froh wieder. Ich inszeniere wieder, ich darf wieder spielen. Wir machen viele Presseanfragen gerade, wir gehen auf Tour. Ich spiele jetzt noch ganz viel alleine und so gerade wieder. Und jetzt wieder, ich finde es ganz gut, wenn die Struktur wieder einzieht und der Zug wieder losfährt. Ich mag's.
Ja, du hast den großen Vorteil, dass du oft in größere Projekte eingebunden bist und daher so ein bisschen die Struktur vorgegeben bekommst von besagtem Projekt. Ich muss mir meine Struktur oft selber machen und die ist oft auf Sand gebaut. Also nicht, dass das bei dir nicht auch vorkäme. Aber ich sitze öfter da und versuche irgendwie halbwegs notdürftig alles aufrechtzuerhalten, meinen Tagesablauf.
Das ist auch alles, was ich von dir höre.
Dein Plan B?
Ja, du hast dir selber ausgesucht. Du hättest ja auch Plan B nehmen können. Du musst ja nicht, du bist ja selber schuld. Du hast ja auch gesagt, ich möchte jetzt hier den Stift in die Hand nehmen und nicht mehr in die Versicherung laufen. Und ich möchte jetzt hier freischaffender Künstler werden. Dann hör auf, dich zu beschweren.
Also zwei Sachen fallen mir dazu ein. Erstens, dein Plan B sollte auf keinen Fall Therapeut sein. Sie haben Depressionen. Und die zweite Sache, die mir dazu einfällt, es war nicht so die freie Entscheidung, so wie du sie jetzt gerade darstellst, sondern es war eher so, ich will nicht mehr bei der Versicherung arbeiten, oh Gott, ich kann da keinen weiteren Tag gehen. Und dann gleichzeitig ein etwas kleineres wo es dann darum ging, wie ich mir mein Leben als Künstler so vorstelle. Und dann habe ich mich für das kleinere Mimimi entschieden.
Okay. Wir wollen das Thema Plan B oder Plan A besprechen. Und deswegen, weil es eben auch in unserem Buch drin ist. Und das ist auch immer der Abschluss von meinen Soloabenden, wo ich eben erzähle, dass meine Eltern irgendwie sich immer was Festes für mich erträumt haben, irgendwas mit 13. Monatsgehalt und Pensionsanspruch. Und die wollten halt monetäre Sicherheit, weil für sie eben das wichtig ist, monetäre Sicherheit. Nachkriegsgeneration, die hatten es beide sehr schwer. Deswegen haben sie halt Geld oder Wohlstand mit innerer und äußerer Sicherheit besetzt. Und das wünschten sie sich natürlich für ihre Kinder auch. Und meine Hauptaufgabe war es eigentlich, weil ich gespürt habe, dass ich das eben nicht will. Ich wollte nicht in die Amtsstube oder Lehrer werden oder irgendwie in den Staatsdienst gehen oder so, sondern ich wollte eben Schauspieler werden, relativ früh mit 14, 15. Und dieser Wunsch war so existenziell und musste von mir auch so krass angegangen werden, hatte ich das Gefühl, weil ich durch diesen Erwartungshorizont, den meine Eltern an mich gesetzt haben, ich musste den durchbrechen. Und zwar wirklich mit Gewalt, indem ich mich teilweise wirklich verkleidet habe. Also ich bin ganz peinlich durch Konstanz gelaufen, mit Kajalstift, blond gefärbten Haaren, so ein Künstlerschal, ein schwerer Wintermantel, immer eine Gouloirs Blond im Mund. Winkel, um zu zeigen, ich bin anders, ich gehöre hier nicht hin und so und wollte, habe also irgendwie von außen sozusagen eine Form angenommen, die ich innerlich noch gar nicht ausgefüllt habe, die mir aber geholfen hat zu sagen, ich muss rebellieren, ich muss irgendwie die Erwartungen brechen und muss meinen Plan verfolgen und habe das dann auch getan. Und in diesem Text beschreibe ich eben die Widrigkeiten und das Plan A, auch überhaupt nichts mit glücklich sein oder Glück zu tun hat. Und dass man, wenn man halt wirklich an Plan A glaubt, dass man das tatsächlich auch dem nachgehen sollte, weil ich eben nicht an einen Plan B glaube. Und ich glaube auch nicht daran, dass man den auch jetzt im Anbetracht der Digitalisierung und was da auf uns da alles wartet draußen, dass man den verfolgen sollte, weil es so oder so keine Sicherheiten mehr gibt. Also weil es auch keine sicheren Jobs mehr gibt, egal wo man angestellt ist oder wie man, es gibt es nicht mehr wie vor 20, 30 Jahren, dass man sagt, irgendwie, wenn ich jetzt Beamter werde, dann wird für mich gesorgt, dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dann habe ich es sicher, ja. Und egal, wo du jetzt arbeitest, ob am Band bei Porsche oder keine Ahnung wo, also es ist nichts mehr gesichert.
Okay.
Das ist so das Thema dieses Textes.
Ja. Um mal meine Perspektive mit reinzubringen, beziehungsweise meine Biografie. Bei mir war es so, dass ich schon seit, ich würde sagen, seit der Grundschule so eine Gewissheit mit mir herumgetragen habe, dass ich irgendwann mal Künstler sein werde. Und das war aber eher so eine passive Gewissheit, die einfach irgendwie so eine innere Gewissheit, dass das irgendwann schon eintreten wird. Ich bin dabei aber keinerlei Plan nachgegangen, sondern habe tatsächlich, solange bis dieser Zustand eintritt, einfach das gemacht, was als nächstes für mich als vernünftig sich darstellte. Also das heißt, ich bin zur Schule gegangen, ich habe irgendwann eine schulische Ausbildung gemacht, ich habe irgendwann angefangen zu arbeiten und ich spreche ja oft darüber, dass ich so ein Spätberufner bin. Das war tatsächlich so eine Zeit, wo irgendwann sich bei mir der Gedanke eingestellt hat, also irgendwann müsste es jetzt mal so langsam losgehen, sonst wird es vielleicht ein bisschen spät oder vielleicht tritt ja das, was ich für mich erwartet habe, dann doch nicht ein. Und manchmal denke ich, das ist natürlich Quatsch, ne? Aber manchmal denke ich, ich habe im Prinzip nur darauf gewartet, bis die Technik so weit vorangeschritten war, dass es die passende Infrastruktur für mich gibt, die meinen Erfolg erst möglich macht. Sprich, die sozialen Medien, bei denen ja alles angefangen hat. Und bis dahin habe ich halt eben andere Sachen gemacht. Als ich dann einmal so richtig losgelegt habe, auch da natürlich nicht mit Langzeitplan, sondern eher so ein bisschen auf Sicht fahrend, da hat sich der Erfolg dann ja tatsächlich eingestellt. Aber ohne, wie gesagt, ohne so eine besondere Verbissenheit oder irgendwie einen besonderen Biss an den Tag zu legen, sondern einfach, weil ich Gelegenheiten, die sich geboten haben, als solche erkannt und ergriffen habe und dann irgendwie wie so eine Kettenreaktion war, die ich damit in Bewegung gesetzt habe. Und diese Kettenreaktion setzt sich bis heute fort. Und
diese Gelassenheit hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, das hängt natürlich auch mit einem gewissen Selbstvertrauen oder Selbstwert ab, ne? Bei mir war das so, glaube ich, dass ich mir das selber eigentlich nicht wirklich abgenommen habe oder nicht daran geglaubt habe, dass ich das wirklich kann oder darin bestehen kann. Und deswegen, glaube ich, war dieser Wille oder diese Disziplin oder dieses Festhalten an diesem Traum, was mich auch weitergebracht hat. Also ich glaube, ich bin auch an der Schauspielschule damals in München, ich bin ja gleich beim ersten Vorsprechen genommen worden, aber ich glaube nicht, es haben 500, 600 Leute vorgesprochen, das ging noch und es wurden 7 genommen oder 8. Und ich glaube, ich wurde aber nicht genommen, weil ich so wahnsinnig talentiert war, sondern weil die gesehen haben, Alter, also wenn wir den nicht nehmen, weiß nicht, was der dann macht. Also wir müssen den nehmen, weil der ist einfach verrückt und so. Ne? Also ich glaube, dass es vielleicht eher solche Beweggründe waren. Und dann gibt es eben die Leute, die halt wissen, irgendwann wird das schon. Ich weiß das. Ich habe das ganz tief in mir. Und dann, so, da kenne ich auch welche, die dann irgendwie sagen, ich weiß genau, was ich will, oder ich lehne so lang alles ab, was nicht hundertprozentig zu mir und meinem Potenzial passt. Und um einfach auch die Wahrnehmung der anderen um mich herum zu schärfen, dass die auch checken, was ich genau will. Und dann wird es schon. Mhm. Und wenn es nicht klappt, also ich kenne auch wirklich, ich kenne einen sehr, sehr berühmten deutschen Sänger, der gemeint hat, also in den Kant, den habe ich kennengelernt, als er angefangen hat. Und der hat immer gesagt, naja, und wenn es nicht klappt, dann werde ich halt wieder Altenpfleger oder werde halt irgendwie so und so, ne? Und ich, oder ein anderer sehr bekannter Schauspieler, der zu mir sagte, naja, und wenn das halt nicht klappt, was ich will, dann gehe ich halt wieder ins Theater und so, ne? Also das ist, den Mut musst du halt auch, oder die Gelassenheit musst du halt auch haben. Und die hatte ich nicht. Also ich bin das alles schon auch sehr ehrgeizig und sehr fleißig als Arbeiter herangegangen, als jemand, der jetzt so wahnsinnig, als jemand, der jetzt so wahnsinnig an sich glaubt und die innere Gewissheit hat und weiß, dass es schon irgendwann mal klappen wird und so. Dem habe ich nicht vertraut.
Ja, ich habe halt sehr früh die Erfahrung gemacht, dass meine Schulkameraden immer sich gewünscht haben, dass ich meine Geschichten vorlese, die ich für den Unterricht geschrieben habe. So, oh, Tobias soll auch vorlesen, der soll auch vorlesen. Das war halt in der Grundschule schon so. Ich habe natürlich auch immer ein großes Bewusstsein darum gehabt, was ich alles nicht kann. Ne? Also ich will damit nicht sagen, dass ich damals schon irgendwie mit Starallüren über den Schulhof gelaufen bin. Aber ich habe halt früh erkannt, neben all den Dingen, die ich nicht so gut kann, ist das halt eben eine Sache, die irgendwie verfängt und die bei den Leuten gut ankommt. Und das ist, glaube ich, etwas, was mein Bewusstsein da sehr früh geprägt hat. Die Beispiele, die du gerade genannt hast, zeigen, finde ich, sehr schön auf, dass es unterschiedliche Wege zum Erfolg geben kann, weil du in deinem Text ja sehr stark betonst, wie wichtig es für dich war, eben keinen Plan B zu haben, auf den man zurückfallen kann. Mhm. Also, dass das auch irgendwo deinen Ehrgeiz und deine Zielstrebigkeit angetrieben hat.
Die Alternativlosigkeit auch, ne? Genau, ja. Ich hatte halt keine Alternative.
Aber der Sänger, über den du gerade sprachst, der ist ja, obwohl er einen Plan B für durchaus möglich gehalten hat, ja trotzdem auch erfolgreich geworden. Also für manche ist es vielleicht sinnvoll, ohne Netz und doppelten Boden ans Werk zu gehen. Und für andere ist es vielleicht gerade beflügelnd, dass man halt eben nicht das Gefühl hat, die ganze Zeit auch so einem ökonomischen Druck ausgesetzt zu sein. Das fand ich einfach gerade bemerkenswert und interessant, dass es diese beiden Wege gibt, dass es nicht diesen Standardweg gibt, der für alle Gültigkeit besitzt.
Mhm.
Würdest du das auch so sehen?
Ja, weiß ich nicht. Also mehrere Gedanken. Der erste ist, ich glaube, das ist allerwichtig. Also ich habe ja viel mit Jugendlichen im Privaten und im Beruflichen zu tun. Und was mir zum Beispiel, ich habe meinen Kindern immer gesagt, mir ist eigentlich scheißegal, was für Noten du hast oder Bewertungen und so. Mir ist es wichtig, dass ihr eine Leidenschaft findet, eine Begeisterung für etwas, in dem ihr wachsen könnt, an dem ihr Freude habt. Das ist, glaube ich, jetzt oder so noch wichtiger geworden, dass man sich für irgendwas wirklich begeistert und so nah ist am eigenen Potenzial und an den eigenen Fähigkeiten dran ist, umso besser. Weil in einer Zeit, wo wir nicht wissen, wie sie gestaltet sein wird, durch die Digitalisierung, KI und was uns alles abgenommen wird und so, glaube ich, ist es umso wichtiger, unseren Fähigkeiten und unserer Begeisterung wirklich bewusst zu werden und zu versuchen, diese zu monetarisieren. Und darin eben auch flexibel zu sein. Also ich glaube auch nicht mehr daran, dass wir mit 15, 16 uns für einen Job entscheiden, den wir bis zu einer Rente, die es so oder so nicht mehr geben wird, dann durchziehen werden. Sondern ich glaube schon, dass wir innerhalb unserer Form, die wir annehmen, also ob jetzt in der Kunst oder im Handwerk oder wo auch immer, dass wir da eine gewisse Flexibilität haben müssen. Also dass man auch sagt, okay, jetzt ist das rum, der Tisch wird jetzt einfach durch den Drucker ersetzt, also der Drucker stellt jetzt den Tisch da braucht es den Tischler nicht mehr für, vielleicht braucht es den Tischler jetzt zur Restauration oder so. Also dass ich innerhalb meines Fachgebietes oder meiner Gattung, in der ich mich bewege, flexibel bleibe. Das glaube ich schon auch, dass man da sozusagen Plan B haben muss. Ich glaube aber nicht, jetzt zum Beispiel in meinem Bereich jetzt, in der Schauspielerei, wenn ich mit jungen Leuten spreche und die sagen, sie wollen Schauspieler werden und was ich ihnen denn dazu raten kann, dann frage ich erstmal, warum willst du das? Und willst du das wirklich, wirklich? Und wenn ich dann merke, dass sie sagen, naja, ich weiß das nicht hundertprozentig und so, weil eigentlich finde ich auch Anwalt nicht schlecht, dann sage ich sofort, werd Anwalt. Dann lass das mit der Schauspielerei. Weil ich schon auch weiß, wie die Chancen sind und das auch wohl einzuschätzen weiß, wie die Chancen auf diesem Markt sind und dass die wirklich von Jahr zu Jahr eklatant geringer werden. Und wenn du diesen Beruf, in dem ich arbeite, wirklich ergreifen willst, dann glaube ich schon, dass es eine gewisse Alternativlosigkeit braucht. Weil ich glaube, dass fast jede Alternative erfolgsversprechender ist als mein Beruf. Dann bin ich dann doch wieder ein bisschen bei meinen Eltern und bei ihren Glaubenssätzen. Und ich glaube nämlich, immer von der Hand in den Mund zu leben, das macht den Kopf so dicht, dass dann auch kein Platz mehr ist für Kunst oder für Freiheit oder für Kreativität, wenn du die ganze Zeit nur drüber nachdenken musst, wie du deine Miete bezahlen willst.
Ja, es ist ja nicht umsonst so, dass viele Schauspieler, oder also ich kriege das vor allem von Hollywood-Schauspielern mit, dass die oft aus Schauspielerdynastien stammen, wo also auch schon viel Geld in der Familie ist. Beziehungsweise sonst wie halt aus reichen Familien kommen. Ne? Also das nimmt einem, das ist dann so eine andere Möglichkeit, wie einem dieser Druck genommen wird oder wie einem die Möglichkeit gegeben werden kann, sich in dem Bereich mit etwas freierem Kopf auszuprobieren. Wenn man allerdings mit ökonomischem Druck reingeht,
Ja, ich meine, weißt du, das ist, ich merke ja auch, dass du jetzt von irgendwelchen Hollywood-Schauspielern und so, die Masse weiß ja gar nicht, wie der Markt wirklich ausschaut. Also wir haben ja, hier in Deutschland haben wir 30.000 Schauspieler, von denen verdient die Hälfte weniger als 15.000 Euro brutto im Jahr. 60% weniger als 20.000 Euro brutto im Jahr. Wenn du das mit Hollywood vergleichst, in Hollywood gibt es ja, ich weiß nicht wie viele Schauspieler, Hunderttausende in Amerika und die kriegen dort eine Wochengage, also der Otto-Normal-Schauspieler dort kriegt eine Wochengage, die geringer ist als in Deutschland eine Tagesgage, eine durchschnittliche. Mhm. Also das ist, die verdienen ja da noch viel, viel schlechter. Die haben da zwar andere Zweit- und Drittverwertungen, also die kriegen dann andere Lizenzvergütungen als wir, die dann wiederum besser sind, aber dort Fuß zu fassen, ist ja noch um ein Vielfaches schwieriger als hier. Und hier ist es ja schon fast unmöglich. Mhm. Also das ist wirklich, und da, ja, also da würde ich eben nicht sagen, ich mache ein bisschen Schauspiel und ein bisschen was anderes, sondern würde ich halt sagen, dann versuch deine Begeisterung ganz woanders zu finden.
Okay, okay, mal so ein Rechenbeispiel, nur was mich interessiert. Also jetzt mal so ganz stark vereinfacht, ne? Gehen wir mal davon aus, 100 Rollen stehen zur Verfügung. Und aber 500 Leute wollen gerne diese Rollen spielen und für die alle ist das auch der Plan A und die haben auch keinen Plan B, sondern wollen das unbedingt machen. Mhm. Ich meine, also da ist ja rein rechnerisch schon klar, dass selbst wenn man noch so sehr es will und noch so wenig einen Plan B hat, dass nicht alle es schaffen können. Also, oder würdest du sagen, dass jeder zu vergebenen Rolle letzten Endes eine Person gegenübersteht, die auch wirklich hundertprozentig dafür gemacht ist? Also ich würde ja sagen, es gibt immer so einen gewissen Überhang von Leuten, die es theoretisch genauso in Anführungszeichen verdient hätten, die es aber rein rechnerisch gar nicht schaffen können.
Ja, also dann gilt natürlich auch ein bisschen Gesetz des Stärkeren, beziehungsweise Gesetz, und ich weiß, dass du da nicht drauf stehst, wenn ich mit meinem esoterischen Kram daherkomme, aber ich glaube auch, dass man halt eine gewisse Überzeugung von sich selbst oder einen wirklichen Willen, dass das sich überträgt. Und dass man das spürt und dass da eine gewisse Energie da ist, wenn ich wirklich das hundertprozentig will, dass man mir das auch eher zutraut vielleicht oder mir dann eher Aufmerksamkeit schenkt, als wenn ich selbst mir der Sache nicht so sicher bin. Also fake it till you make it geht bis zu einem gewissen Punkt, aber ich glaube, dass so eine Bedingungslosigkeit, das überträgt sich und das führt, wenn es nicht unsympathisch wirkt irgendwann mal, führt bestimmt zum Erfolg. Natürlich Talent und du musst natürlich auch auf die Rolle passen, das ist ja alles vorausgesetzt. Ne? Aber eine gewisse Energie oder spielt ja auch eine sehr, sehr große Rolle.
Wenn jemand es als Schauspieler oder auch in einem anderen Bereich, wo es schwierig ist, sich durchzusetzen, es nicht schafft, deiner Meinung nach, liegt das dann immer an der Person selber?
Nein, es liegt nicht an der Person selber, weil wir natürlich in einem weisungsgebundenen, abhängigen Verhältnis arbeiten als Schauspieler, meistens. Wenn du im Theater spielst, dann muss es natürlich, dann gibt es so 21 Ensembleplätze, wenn die voll sind, hat das Theater einfach keinen Platz mehr. So ist es, ja. Oder wenn du in einem Film spielst, dann ist es so und so. Aber wenn du wirklich überzeugend bist und ein toller Typ bist, dann und du kannst Leute überzeugen, dann kann es auch passieren, dass für dich ein Film geschrieben wird. Oder du schreibst dir deinen eigenen Film. Oder du gehst und machst dein eigenes Theaterprogramm. Oder du gründest eine Theatergruppe. Oder du schreibst ein Buch und gehst damit auf eine szenische Lesung. Also ich meine damit, du hast ein gewisses Talent, du hast eine Ausbildung und dann musst du dich natürlich, finde ich, und das so lebe ich es, aber so gebe ich es auch weiter, du musst dich so breit wie möglich natürlich in deiner Gattung aufstellen. Oder solltest, dass wenn das eine wegfällt oder du eben nicht engagiert wirst, dass du dann eben sagst, ja gut, aber ich habe ja noch irgendwie das Soloprogramm einstudiert und kann jetzt da versuchen, irgendwie Leute zu akquirieren. Das ist natürlich auch nicht einfach, wenn man nicht einen größeren Namen hat, der zieht oder so, Leute ins Theater zu bringen. Aber klar, irgendwo musst du anfangen. Ich kann ja auch sagen, irgendwie, es gibt ja schon Walt Disney und es gibt ja schon, keine Ahnung, die tollsten und meisten Comiczeichner. Und wenn du mit dem, was du machst, überzeugst, dann wird es einen Verlag finden, der für dich ein Buch macht, was es auch nicht braucht, weil es schon 300.000 Titel gibt, die jedes Jahr rauskommen im Buchmarkt. Aber du wirst Leute finden, die dich gut finden, die dich unterstützen, die dich auf das Plan A-Gleis setzen, die dir es zutrauen und dir die Möglichkeiten geben. Das glaube ich schon. Und das liegt einzig und allein an dir selbst.
Also ich glaube, also ich würde insofern mitgehen, dass es tatsächlich mehr Wege zum Erfolg gibt oder zumindest dahin, dass man die Brötchen auf den Tisch bekommt, als man oft meint. Ne? Also da, das hilft auf jeden Fall. Ich sehe das bei meinen auch Zeichnerkollegen und Kolleginnen, die teilweise ganz schön kreativ werden müssen, um sich in der Branche durchzusetzen oder zumindest überleben zu können, die wahrscheinlich ähnlich ökonomisch schlecht aufgestellt ist wie der Schauspielerberuf. Also keine Ahnung, mein Kollege Piero, der hat dann irgendwann mit einer Firma zusammen Plüschtiere auf den Markt gebracht. Ja. Solche Geschichten, das finde ich auch immer wieder sehr, fast schon berührend mit anzusehen, wie da Leute, die durchaus die Umstände nicht unbedingt immer für sich haben, sondern teilweise auch gegen sich haben, sich da trotzdem mit Cleverness behaupten und durchsetzen.
Absolut. Ja, und das ist natürlich, also ich werde dann viele, also ich glaube, das wird viele Gemüter erhitzen, wenn ich sage, dass in dem Moment, wenn du anfängst, dieser Sehnsucht nach Schuldigen, wenn du dich dem hingibst, dann ist vorbei. Weil dann wirst du so eine negative Ausstrahlung haben, wenn du sagst, ja, mich will halt keiner und das sind alle scheiße und die Besetzer und warum kommt keiner auf mich? Ja, dann kannst du es gleich vergessen. Also dann kannst du echt einpacken und was anderes machen. Also das ist natürlich die total destruktive Haltung, aus der auch keine gute Energie entsteht und damit macht man sich nicht attraktiver, weder für den Markt noch vor sich und seinem Umfeld selbst. Also das ist und das ist natürlich auch die Hauptaufgabe als Künstler oder als Schauspieler oder was auch immer, sich da irgendwie oben aufzuhalten, egal was für eine Durchstrecke man durchgeht. Ne? Also das ist schon eigentlich die größte Herausforderung. Schauspieler zu sein ist dann immer die größte Herausforderung, wenn man eben nichts zu tun hat. Wenn ich eine Dispo habe, wenn ich meine Rolle habe, wenn ich weiß, was ich an dem Drehtag zu sagen habe, wann ich abgeholt werde, wenn alles vorgegeben ist, ja, dann ist Schauspieler sein der geilste Job der Welt, der Vorhof der Hölle ist es dann, wenn mich keiner haben will. Und dann trotzdem noch daran zu glauben. Was nicht heißt, dass ich jedem Schauspieler, der nicht engagiert wird, auch raten würde, immer an diesem Plan festzuhalten. Weil es gibt durchaus auch Kollegen und Kolleginnen, die sich vielleicht irgendwann mal eingestehen müssen, vielleicht sollte ich doch auf ein anderes Pferd setzen. Das glaube ich schon. Also da würde Plan B dann auch wieder, hätte dann wieder irgendwie eine Wichtigkeit. Also wenn ich gar nicht mehr Gestalter meines Lebens sein kann und wirklich vielleicht dann doch mir eingestehen muss, dass es nicht reicht, dann müsste man sich vielleicht doch was anderes überlegen, ja. Aber bis dahin sollte man wirklich an dem festhalten und auch alternativlos festhalten, finde ich. Also
ja, okay, verstehe ich. Ja, also ich höre öfter mal von Schauspielerinnen, die, also von Frauen, die sagen, dass sie ab einem bestimmten Alter Schwierigkeiten haben, für Filme engagiert zu werden.
Ja.
Also kannst du das so bestätigen, ja, dass es klar. Da irgendwie...
Absolut. Also ja, natürlich. Also da ist eine immense Ungerechtigkeit im Markt. Ob es jetzt das Alter ist oder an sich natürlich Äußerlichkeiten. Wir leben ja in einem Beruf, der immer von dem Geschmack Dritter abhängig ist. Es ist eigentlich egal, was du vorher gedreht hast oder was du vorher gemacht hast. Es wird dann gerne auch wieder bei irgendwelchen Gesprächen über die Falte, die neue, die du da in deinem Gesicht hast, diskutiert oder kann diskutiert werden oder natürlich Alterungsprozesse, Körperfülle, das wird alles in Augen, also wird alles unter Augenschein genommen, ne? Und klar, also es gibt eine gewisse Fuckability tatsächlich, die man irgendwie aufweisen muss immer noch, was echt schrecklich ist, aber ich glaube, es wollen halt auch Fehler vermieden werden und bei den Leuten, die Dinge zu besetzen haben oder so oder die Dinge zu entscheiden haben und sie wollen es halt so attraktiv und so gut wie möglich machen und ja, keine Ahnung. Manchmal auch nicht, manchmal zählt es auch gar nicht, möchte da gar nichts unterstellen und so, aber natürlich ist man immer von dem Geschmack anderer abhängig als Schauspieler im Film und Fernsehen oder im Theater auch und so und klar und und da haben es, ich glaube, Frauen ab einem gewissen Alter eh schwieriger, was aber natürlich auch mit den Geschichten zusammenhängt. Gar nicht mit dem Alter oder als solches, aber man wird nicht aussortiert, weil man einfach alt ist, sondern weil es die Geschichten nicht gibt. Ne? Du hast halt irgendwie, am Anfang hast du halt die Verliebtheitsgeschichten, die jungen Eltern und so, aus deren Perspektive erzählt werden, aber es gibt halt weniger Geschichten von 50, 60, 70-jährigen Menschen, also Männer
ja,
oder Frauen.
Ja, wobei sich kulturell ja durchaus durchgesetzt hat, dass Männern bestimmte Rollen länger abgenommen werden als Frauen. Ich will jetzt auf romantische Komödien zum Beispiel hinaus. Also da stelle ich immer wieder fest, dass es zwischen dem männlichen Hauptdarsteller und der weiblichen Hauptdarstellerin ein relativ hohes Altersgefälle gibt. Weil es einfach George Clooney, der ja jetzt auch schon über 60 ist, dann eher abgenommen wird, frisch verliebt zu sein oder sich in einer neuen Beziehung zu befinden, als es, weiß ich nicht, Meg Ryan, sage ich mal, in ihrem Alter jetzt abgenommen wird.
Ja, aber dann, das liegt natürlich an der Sehgewohnheit der Leute und dann müssen die Leute halt aufhören, so das zu gucken. Und dann wird man sich wahrscheinlich auch danach richten und andere Geschichten schreiben. Aber solange das natürlich alles geguckt wird und für gut befunden wird, wird es wahrscheinlich da draußen auch selten Mutige geben, die sagen, und jetzt machen wir es völlig anders.
Und Mut wäre gar nicht schlecht manchmal, ja. Warum wird der Schauspielerberuf eigentlich immer schwieriger?
Ach, das hat mehrere Gründe. Es gibt immer weniger, weniger Geld einfach. Es wird alles teurer. Also jetzt, wir wollten ja eigentlich über Plan B sprechen und nicht über die Medienlage, aber es ist natürlich so, dass die Leute weniger Fernsehen gucken, weniger das Gefühl haben, dass die öffentlich-rechtlichen Sender wichtig sind, weniger gewillt sind, höhere GEZ-Gebühren zu zahlen, aber dennoch wird alles herum teurer, die Inflation, Produkte werden teurer, Techniker, Manpower wird teurer, das heißt, für die Produktion ist weniger Geld da. Weiß nicht, wie in der Vergangenheit gehaushaltet wurde, aber es gibt einfach definitiv eklatant weniger Produktionen, weniger Neuproduktionen, dadurch weniger Rollen, weniger Beschäftigungsverhältnisse. Die Kinolandschaft hat sich verändert, durch die Streamer hat sich auch vieles verändert. Das heißt, irgendwie da sind die Preise anders geworden. Es ist aber auch so, dass wenn wir früher Zum Beispiel bei Stromberg, da gab es halt irgendwie die BBC, die die Office gemacht hat, und dann gab es plötzlich, weiß ich nicht, 10, 15 Länder, die meinten, sie könnten eine ähnliche Serie für ihr Land produzieren. Das wurde dann auch gemacht. Aber heutzutage wäre das jetzt gar nicht mehr so nötig, weil du hast halt das Original, das wird dann synchronisiert und das wird, kommt dann auf den Streamern, und dann brauchst du eigentlich nicht mehr für jedes Land ein eigenes Remake. Also es gibt es zwar immer noch, aber ich glaube, so wie damals eben nicht so, ne? Weil jetzt schaut man halt das Original und so. Also es verschiebt sich schon alles. Ja, es ändert sich schon sehr, sehr viel durch die Streamer, durch die Mediatheken, durch die Sehgewohnheitsverschiebung im Analogen und eben ja, durch Kosten. Also es ist einfach zu teuer geworden, in Deutschland Filme zu machen.
Also es hat schon was mit dem Thema zu tun, auch wenn es jetzt wie eine sehr große Schleife erscheint, aber in deinem Text geht es ja dir vor allem um eine innere Haltung, die du Leuten nahelegst oder über die du berichtest, dass du sie eingenommen hast. Und ich will halt mit meinen Fragen gleichzeitig auch den Blick auf die Verhältnisse und die Umstände legen oder lenken, unter denen das alles stattfindet. Also das heißt, es ist sicherlich empfehlenswert, mit einer gewissen inneren Haltung gerade an seine Träume heranzugehen. Auf der anderen Seite liegt meiner Meinung nach eben auch aufgrund der geschilderten Umstände, darauf wollte ich hinaus mit dieser Frage zum Alter der Schauspielerinnen beziehungsweise zu den Veränderungen im Schauspielbereich. Diese Verhältnisse führen dazu, dass eben halt nicht alles zu 100% in der eigenen Hand liegt, sondern dass es da auch Umstände gibt, die sich der eigenen Kontrolle entziehen.
Ja, aber auf die darfst du nicht konzentrieren. Also du darfst dich nicht eine Sekunde darauf konzentrieren, weil sonst bist du zum Scheitern verurteilt. Es geht nicht, weißt du, es geht nicht darum, mir zu überlegen, ob ich was kann oder was darf. Es geht ausschließlich darum, ob ich was will oder nicht will. Es gibt keine Entschuldigung. Ob das am Schluss klappt, ist was anderes. Aber ich darf nicht, ich darf nicht sagen, ich komme aus der und der Familie oder ich habe die und die Voraussetzung oder meine Eltern, die waren jetzt irgendwie 5 Generationen Arbeiter, dann kann ich doch nicht Anwalt werden oder so. Oder ich habe die Voraussetzung nicht. Es ist natürlich so, dass ein paar sind mit dem Löffel im Arsch oder wie heißt das? Ich weiß es nicht, aber im Wohlstand.
Der Spruch ist gut, den können wir so lassen.
Wie heißt das?
Mit dem goldenen Löffel. Im Mund.
Im Mund, achso, okay. Naja, gut. Vielleicht auch, weiß ich nicht. Ach, deswegen. Ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, was da ist. Also manche haben es halt leichter, ihre Träume zu verwirklichen, und bei den anderen ist die Ausgangslage schwieriger. Aber ich glaube, dass es immer daran, also dass es keine Entschuldigung ist. Und dass du alles erreichen kannst, was du willst. Du musst es nur vorher definieren. Ich bin da schwerst davon überzeugt. Und ich weiß, dass ganz viele Leute sagen, nee, das stimmt nicht und ich hätte keine Ahnung und so. Aber ich weiß es nicht. Ich bin mir da ziemlich sicher. Es gibt eine Geschichte, die ich irgendwo mal gelesen habe, von einem Mann, der im Knast sitzt wegen Raubmord. Und der hat 2 Söhne. Und der eine Sohn ist auch kriminell geworden. Und er wurde dann gefragt, wie das dazu kommen konnte. Und dann hat er gesagt, bei dem Vater, was hätte ich denn für Alternativen gehabt? Und der andere Sohn ist ein berühmter Strafverteidiger geworden. Und er wurde auch gefragt, wie er das denn erreicht hat. Und dann hat er gesagt, bei dem Vater, was hätte ich denn für Alternativen gehabt? Das heißt also, egal wo du herkommst, egal was dir geschehen ist oder so, es gibt immer einen Weg, der dich zu dem macht, was du willst. Und dem muss man halt glauben und dem muss man nachgehen, ja.
Ja, also das Thema hatten wir ja schon mal. Also da gehen unsere Meinungen ja deutlich auseinander.
Hatten wir das? Haben wir das schon
gesprochen? Letzten Endes, ja, indirekt, also zumindest war es sehr, sehr nah dran, als es um The Secret und das Gesetz der Anziehung ging.
Ja, nee. Das lasse ich nicht gelten. Das ist wieder was anderes. Natürlich, also ja, ein Teil davon. Also wenn ich natürlich das, wenn ich mit Affirmationen arbeite oder sage, in den Spiegel schaue morgens und sage, ich will das und das und ich will dies und das und so, das wird mir helfen, daran zu glauben und alles dafür zu tun und mich zu engagieren. Und dann bin ich natürlich motivierter, dem Weg nachzugehen und es wird einfacher sein, irgendwie mich zu disziplinieren und so, ne? Also und das ist ja auch Gesetz der Anziehung. Das heißt, wenn ich sage, ich will das unbedingt, dann wird mein System natürlich alles dafür tun. Das ist doch logisch. Wenn ich sage, ich möchte ein berühmter Tennisspieler werden, dann muss ich natürlich auf den Tennisplatz gehen und üben. Ja? Mhm. Und das ist ja auch ein Teil der Affirmation. Ich gehe auf den Tennisplatz und wenn ich sage, ich gehe auf den Tennisplatz und nehme den Schläger in der Hand und sage, ich bin der größte Loser der Welt, das wird nichts, ja, dann werde ich wahrscheinlich das Spiel nicht gewinnen, allein wegen meiner inneren Einstellung. Aber wenn ich eben auf den Tennisplatz gehe und sage, und irgendwann werde ich Wimbledon gewinnen, dann werde ich Kräfte in mir mobilisieren, die eben anders sind, als wenn ich eben mit einer negativen Haltung rangehe.
Ja, man erhöht seine Chance, irgendwann Wimbledon zu gewinnen, genau, aber Wimbledon kann nur einer gewinnen.
Ja, natürlich, aber ich kann mir ja auch die ganze Zeit sagen, dass ich das sein werde. Und dann wird es mich mehr motivieren, als wenn ich sage, naja, mal gucken, was passiert. Und das ist ja auch Gesetz der Anziehung sozusagen.
Naja, das ist für mich einfach reine Logik. Also sobald man sich etwas vornimmt, etwas zu tun und eine positive Haltung zu diesem Ziel einnimmt, und sowohl emotional als auch intellektuell auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet und sich nicht die ganze Zeit selber schlecht zuredet und entmutigt, dann erhöht man seine Chancen.
Das ist ja egal, wie du es ausdrückst. Also ich nenne es halt, du kannst es irgendwie Gesetz der Logik nennen, wobei da auch nichts logisch dran ist. Und ich kann es Magnetismus nennen. In irgendeiner Form, energetischen Magnetismus, dass ich halt Dinge anziehe oder mein System darauf briefe und eineiche zu sagen, ich möchte jetzt spitz denken und auf dieses Ziel hin und dass mein ganzer Körper, meine ganze Energie, mein Geist mich dahin führt, wo ich hin will. So, das kann man.
Aber Entschuldigung, was ist denn daran?
Nennen, wie man will. Ich nenne es halt, dass ich das anziehe dadurch. Ja? Also das.
Aber warum hat das nichts mit Logik zu tun, wenn man sich um irgendwas bemüht?
Ja, das heißt aber nicht, dass es dann eintritt.
Ja, das ist klar. Heißt das auch nicht. Eben. Ja, ganz genau.
Deswegen ist es nicht logisch.
Wenn man sich um Moment, aber es ist doch einfach eine simple Wenn-Dann-Formel. Wenn man sich um etwas bemüht, ist die Chance, dass man das, worum man sich bemüht, auch tatsächlich erreicht, höher, als wenn man sich nicht darum bemüht.
Genau, ja, okay.
Genau. Mhm. Ja. Und um mehr als Chancen geht es auch nicht.
Ja.
Also ich will damit sagen, wenn man sich noch so doll für irgendwas ins Zeug legt, die richtige Einstellung dazu hat, manifestiert, sowohl emotional als auch intellektuell, als auch strategisch, wie auch immer, auf das Ziel hinarbeitet, dann hat man eine höhere Chance, es zu schaffen. Aber die Chance ist nicht 100%. Die Chance ist sehr stark fluktuieren.
Ja, ja, klar.
Genau. Aber das ist ja im Prinzip fast schon banal, oder? Also, ich sehe da jetzt gar nicht so die wahnsinnige Erkenntnis drin, dass das so ist. Also, das heißt nicht, dass man jetzt nicht bei einem Menschen, mit dem man irgendwie in einem bestimmten Verhältnis steht, dass man diesen Menschen nicht auf diese Art, genau auf diese Art auch ermutigen kann. Und so ein bisschen das Cheerleader von sich selber oder von jemand anderem sein kann. Ein Gesetz ist das für mich noch lange nicht. Also das ist für mich einfach nur schlau. oder empfehlenswert, eine empfehlenswerte Strategie.
Also ich sehe es halt vielleicht ein bisschen, also in deinen Augen vielleicht ein bisschen blauäugiger, aber ich frage mich halt jetzt auch ganz, also wie auch immer du das bewerten magst, aber ich frage mich halt, wenn ich mich so auf ein Ziel eineiche, dann werde ich nicht nur alles dafür tun, sondern ich werde mich auch nur noch mit Leuten umgeben, die ähnlich denken, die irgendwas damit zu tun haben. Das macht mein Unterbewusstsein automatisch, ohne dass ich das weiß. Das ist wie beim Verlieben. Du siehst jemanden, du bist begeistert von demjenigen und du weißt irgendwie gar nicht, warum. Dann kommst du mit dem zusammen, ein paar Jahre später merkst du, oh, ist ja wie meine Mutter. dein Unterbewusstsein sozusagen für dich gearbeitet. Und so ist es bei den Leuten, glaube ich, wenn du weißt, was du möchtest, wenn du wirklich weißt, was du willst und wenn du auch weißt, warum du es wirklich willst, welches Bedürfnis damit gestillt werden will, ob du das nur, ob du das tatsächlich für dich willst oder möchtest du einem Bild für jemand anderem entsprechen? Möchtest du eigentlich deine Eltern stolz machen oder möchtest du eigentlich irgendeine Erwartung entsprechen, die eigentlich gar nicht wirklich deine ist? Aber wenn du das alles, dazu braucht es ja unter Umständen Jahrzehnte, um das wirklich alles in Erfahrung zu bringen. Aber wenn du das alles weißt, dann wirst du dich dann und du dich mit Leuten nur noch umgibst, die dir da zutragen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie viele Alternativen das Schicksal noch für dich bereithält, um dich nicht zum Ziel zu bringen. Und das finde ich gleich dann schon wieder einem Gesetz. Dass wenn du alles darauf setzt, dass dann die logische Konsequenz irgendwann tatsächlich auch das Erreichen der Ziele ist.
Ja, gut, da kann man im Nachhinein, wenn jemand seine Ziele, die er sich gesetzt hat, nicht erreicht, dann immer sagen, ja gut, dann wird es daran gelegen haben, dass das eigentlich nicht deine wahren Ziele waren, sondern dass eigentlich ganz tief in dir drin du was anderes für dein Leben möchtest.
Ja, genau.
Also
das gilt es dann zu kontrollieren. Und dann findest du vielleicht eine Antwort drauf und weißt, wo es eigentlich hingeht.
Ja, aber dann ist ja diese Theorie komplett unangreifbar. Man kann immer sagen, es funktioniert in 100% der Fälle oder in Fällen, in denen es nicht funktioniert hat, dann gab es da schon Gründe für.
Ja.
Also dann, das ist ja gut, dann sind natürlich meine Möglichkeiten, dagegen zu argumentieren,
eingeschränkt. Aber weißt du, Tobias, es ist ja auch die Frage, also ich bin auch ein sehr, sehr großer Skeptiker und ich wurde auch immer in großer Skepsis erzogen. Es ging bei mir immer darum, sozusagen, was ist der Haken oder wo ist, und das hat mich auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Also ich bin schon ein extrem kritischer Geist. Aber ich glaube, bei dem, was von wem wir gerade sprechen, ist es auch, man kann auch ruhig mal an was glauben. Und man muss die alles hinterfragen oder auf den Prüfstein stellen. Also, und das ist halt was, woran ich glaube. Also ich glaube daran, dass man das erreicht, wenn man weiß, warum man es will und es wirklich will, dann glaube ich daran, dass man das dann auch erreichen kann. Und das ist vielleicht aus meiner Position, kann ich da leicht drüber reden, weil ich halt meine Träume verwirklicht habe. Aber ehrlich gesagt, im Nachhinein muss ich sagen, es waren auch nicht meine wirklichen Träume. Weil mein wirklicher Traum ist es eigentlich, gesehen und geliebt zu werden. Und mein wirklicher Traum ist es, endlich genug sein zu können, endlich auszureichen. Das ist mein wirklicher Traum. Ich habe zwar beruflich alles erreicht, was ich mir erhofft und erträumt habe. Und mehr sogar als das. Aber deswegen bin ich kein Deut glücklicher. Oder habe auch nicht das Gefühl, dass ich genüge. Also das wahre Glück oder die wahre, das kannst du nur mit dir selbst ausmachen. Das wird dir kein Beruf der Welt ermöglichen. Ganz im Gegenteil, wenn du dich an den Erfolg gewöhnt hast oder an die Erfüllung deiner Träume, dann merkst, scheiße, ich bin ja gar nicht, ich habe mir ja davon Glück erhofft, von meinem, oder Zufriedenheit zumindest, ja, andauernde Zufriedenheit. Aber irgendwie ist es ja, obwohl ich das und das machen darf, was ich mir damals erwünscht habe oder erträumt habe als Jugendlicher, und ich merke, es ist trotzdem noch so ein komisches Kribbeln da oder so eine Unzufriedenheit oder so eine Rastlosigkeit. Wieso denn? Und dann merkst du relativ schnell, dass der innere Heilungsprozess bestimmt nicht durch einen beruflichen Success irgendwie gestillt wird.
Okay. Das ist ja fast ein bisschen wie ein Plot-Twist jetzt. Also war das eigentlich die ganze Zeit dann dein Plan A, also gesehen und geliebt zu werden?
Ja, also ich würde mal ehrlich gesagt sagen, dass das die Hauptmotivation fast aller Schauspieler oder Künstler ist. Also warum solltest du dich, wenn du vollkommen ausgeglichen, balanciert und dich geliebt und gesehen fühlst, warum solltest du dich dann auf eine Bühne stellen vor 500 Leute und deine Seele rauskotzen? Also wenn mir dann Schauspieler erzählen, ja, das ist, weil ich Geschichten erzählen will, dann denke ich mir so, wirklich? Wirklich, wirklich? Oder hat es auch was damit zu tun, dass du irgendwie das Gefühl hast, so eine Überhöhung, so eine Mehrsichtbarkeit, aus der Masse heraustreten und Aufmerksamkeit auf sich zu lenken? Hat es wirklich nur was damit zu tun, dass du eine Geschichte erzählen willst? Oder hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass du irgendwie glaubst, du musst dich in irgendeiner Form erhöhen oder sichtbarer machen, um irgendwas Inneres damit zu erreichen? Irgendeine Stillung von irgendeinem Bedürfnis. So, und ich finde, wenn man eben, das meinte ich eben vorhin, wenn man überlegt, Künstler zu werden oder Schauspieler zu werden, ist es nie schlecht, auch die tatsächlichen Beweggründe zu eruieren. Und,
ja. Wie geht's denn mit dieser Erkenntnis dann von jetzt an weiter? Also du sagst, du hast diese Motivation tief in dir drin gehabt oder das ist das, was dich antreibt. Du hast es aber mit dem Erfolg, den du in deinem Leben haben durftest, nicht erreicht. Was macht man denn dann jetzt mit diesem Wissen?
Naja, also es ist ja eine tolle Erkenntnis. Es ist ja, also das ist ja jetzt nicht eine Erkenntnis, die jetzt erst gestern kam oder so, ne? Aber es ist ja eine, das ist ja eine tolle Erkenntnis, weil dann weiß man ja wirklich, was man zu tun hat. Und viele Menschen tragen ja eine Traurigkeit, eine Unzufriedenheit ihr Leben lang durch die Gegend und versuchen dann immer Schuldige zu finden im Außen. Und ich glaube eben nicht, dass das Leben zufriedener oder besser wird mit einem neuen Partner, einem neuen Kind vom neuen Partner, mit einem neuen Auto oder irgendwas, sondern du musst dann schon gucken, wo es bei dir zu finden ist und nicht in einem Beruf oder im Applaus oder in verkauften Bücherzahlen oder irgendwas oder in Instagram-Followern oder so. Das kannst du alles machen, aber das ist ja alles nur eine Verlagerung nach außen.
Und bist du optimistisch, dass dir das gelingt oder gelingen wird?
Auch der Weg ist das Ziel, ne? Also ich bin ja jetzt auch kein unglücklicher Mensch. Das ist ja, das ist, und ich fühle mich ja auch geliebt und gesehen und so. Also das ist, aber es ist eben, das meinte ich ja nicht. Es ist ja nicht so, dass ich da diesen Mangel in mir trage. Aber was ich meinte ist, dass eben im Erfolg oder im Beruflichen das nicht zu kompensieren ist. Und ich glaube aber, dass viele Leute meinen, dass wenn man erfolgreich ist oder einen bestimmten Kontostand hat, den man sich wünscht, den ich übrigens noch nicht habe, dass man dann irgendwie sagt, dann, wenn das und das ist, wenn ich in Rente gehe oder wenn ich irgendwie die Frau meiner Träume treffe oder so, dann ist alles gut. Nee, Pustekuchen, ist überhaupt nichts gut, weil es geht um was anderes.
Ja. Ja, ich habe mich schon so, also so zwischen 16 und 18 habe ich mich sehr viel mit Existenzialismus, diversen Philosophen auseinandergesetzt und die sind immer wieder zu diesem Schluss gekommen, also letzten Endes zu dem, was du sagst, dass es so dieses Ziel nicht gibt, ne? Also dass es so diesen Idealzustand, den man mit seinem Handeln anstrebt, dass man den nicht erreichen kann. Und dass letzten Endes der eigene, ja, vielleicht ist nicht ganz das, was du sagst, aber das ist das, was mich immer so ein bisschen getröstet hat, dass so der eigene Wille nie zu 100% gestillt werden kann, sondern dass man immer irgendwo als Mensch so ein Mängelwesen bleibt.
Ja.
Und dass man, wenn man die eine Sache, die man glaubte, unbedingt erreichen zu müssen, wenn man die erreicht hat, dass man dann die nächste Sache dann spätestens einen Tag später ersehnt und anstrebt. Und dass das einfach die menschliche Natur ist. Und da kommen wir dann wahrscheinlich wirklich zu, der Weg ist das Ziel.
Ja,
man braucht sich da wirklich keine Illusion zu machen, dass es wirklich ein Ziel über diesen Weg hinaus gibt.
Voll.
So würde ich es sehen. Also das habe ich irgendwie schon lange für mich so akzeptiert und deswegen gehe ich auch nicht davon aus, so sehr ich mich über neue Bücher oder ausverkaufte Shows oder was auch immer freue, dass das jetzt der Weisheit letzter Schluss für mich ist, sondern ich stelle mich schon immer darauf ein, dass es dann am nächsten Tag weitergeht und sich da neue Dinge für mich auftun, die ich irgendwie für wichtig halte oder die ich unbedingt anstreben will. So. Genau.
Ja, also was ist jetzt dein, hast du einen Plan B eigentlich? Also was ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt das nicht so läuft, wie du dir das wünschst mit deiner Kunst, bist du jemand, der einen Plan B hat?
Nee, ich habe keinen Plan B aufgrund meines Lebens, wie es bis dato verlaufen ist. Ich habe ja mal, das weiß ja mittlerweile, denke ich, jeder, in einem relativ soliden Job gearbeitet, in den ich allerdings als Quereinsteiger gerutscht bin. Das heißt, diese Chance, dass sich das nochmal so für mich ergibt, die stufe ich jetzt nicht als so wahnsinnig hoch ein. Und von meinem ganzen Ausbildungshintergrund her habe ich irgendwie nicht so richtig was anderes, worauf ich zurückfallen könnte. Also ich bin gezwungenermaßen mit ohne Netz und doppeltem Boden unterwegs und bin eigentlich neidisch auf diejenigen, die theoretisch auch was anderes machen könnten.
Mhm.
Also Cordula Stratmann, ohne mich jetzt vergleichen zu wollen, die war in letzter Zeit häufiger in den Medien, weil sie mittlerweile wieder als Familientherapeutin arbeitet und auch den entsprechenden Ausbildungshintergrund hat. Das finde ich doch sehr beneidenswert, wenn man das machen kann.
Ja, voll. Ja,
klar. Ja, aber das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Und manchmal denke ich, jetzt, wo es gerade noch so gut für mich läuft und wo ich ja sowieso relativ wissenshungrig bin, wäre es ja vielleicht gar nicht mal so dumm, wenn ich einfach mal so aus dem Wissensdrang und aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus vielleicht mal irgendwie so ein Fernstudium oder so anfange. Mir noch irgendwelche weiteren Skills drauf schaffe, die mir dann vielleicht irgendwann mal zu Pass kommen werden.
Ich glaube, irgendwie dran zu bleiben und sich weiterzuentwickeln und neugierig zu bleiben, ist eh das Tollste, aber auch gar nicht so einfach. Also ich finde gerade Neugier aufrechtzuerhalten und das Interesse, obwohl man irgendwie manchmal auf die Schnauze gefallen ist oder sich überhaupt in Resilienz zu üben, es ist wach zu bleiben, das ist eigentlich, finde ich, sehr herausfordernd, aber immens wichtig auch tatsächlich.
Ja. Naja, und darüber hinaus, das hast du ja auch schon gesagt, gibt es ja innerhalb unseres Metiers, in dem wir arbeiten, ja auch durchaus verschiedene Verästelungen, verschiedene Pläne, die im selben Bereich aber stattfinden. Also, und wenn man es einfach nur im Bereich Kunst sagt, und das mache ich ja jetzt schon, dass ich mich breit aufstelle, dass ich nicht nur Cartoons zeichne, sondern auch auf Bühnen auftrete, dass wir jetzt diesen Podcast zusammen machen oder was auch immer, ne, was sich so im Laufe der Zeit noch so alles ergibt, da bin ich immer offen für weitere Chancen und Möglichkeiten, so ein bisschen sicherer durch meinen Job zu gehen. Einerseits, weil eine Sache, immer nur ein und dieselbe Sache zu machen, mir sicherlich auch irgendwann zu langweilig werden würde.
Mhm.
Und andererseits aber auch, weil es für so eine gewisse Entspannung sorgt. Und werde ich ja dann doch irgendwann von den Göttern erhört, metaphorisch gesprochen. Und es kommt noch der gigantische Bestseller. Vielleicht kommt der schon im nächsten Jahr. Ich würde ja gerne mal irgendwas machen wie Der kleine Prinz, weißt du? So ein Buch, was sich 50 Millionen Mal verkauft. Ich bin auch schon mit 2 Millionen Mal zufrieden. Und dann kann ich sowieso entspannter meinen Impulsen nachgeben.
Tja, dann schreibe ich dir ein paar Affirmationen, die kannst du dir dann immer sagen und dann kannst du auf das Gesetz der Anziehung vertrauen.
Genau. Genau. Das ist, wenn es nicht hilft, schadet es zumindest nicht. Also schreib mal los und ich gebe der Sache eine Chance.
Na also.
Ja, cool, dass wir gemeinsam jetzt doch wieder auf einem Nenner gelandet sind. Ich finde irgendwie schön, wenn wir albern anfangen, dann so in etwas unruhigere Fahrwasser geraten und dann am Ende sich alles irgendwie dann doch wieder in Harmonie auflöst.
Wie das Leben. Ja? Man fängt kindlich an, es wird unruhiger und dann endet alles in Harmonie.
Hurra, sehr schön, wunderbar. Du hast einfach immer die richtigen Worte parat, wenn sie gebraucht werden.
So, besser wird's nicht.
Sehe ich auch so. Tschüss.
Tschüss.